Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Hi und herzlich willkommen zu... Es fängt schon mal gut an, Friedemann, sorry. Hi.
Du weißt, wie ich heiße, ist doch schon mal nicht schlecht.
Das, oder? Oder? Ich bin auch sehr stolz auf mich. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Genau, Friedemann, du bist da, ich auch. Worüber sprechen wir heute nicht?
Weshalb hast du gerade so überlegt? Wolltest du die richtige Episodenzahl sagen?
Auch das, aber dann war ich so, also jetzt eine volle Transparenz. Für eine Sekunde dachte ich, welcher Tag ist heute und worüber sprechen wir?
Und dann hast du gemerkt, das ist eigentlich völlig egal.
Ja.
Gut.
Das war dann die Erkenntnis.
Wir sprechen nicht darüber, dass wirklich niemand von euch, und uns hören ja inzwischen, willst du nochmal nachgucken, nicht, dass ich eine falsche Zahl sage, ich glaube 4,3 Millionen, das verwechsel ich immer pro Woche.
Nee, es war ein bisschen weniger, aber ist nicht schlimm. Ja. Ich war Männer und Zahlen.
Sehr viel, ja, das ist heute unser Thema, Vorgriff. Uns hören sehr viele Leute und niemand von euch wollte für Friedrich Merz wetten. Weil ich habe letzte Woche gesagt, ich wette, dass er noch rausgekegelt wird aus dem Kanzlerkandidatenkarussell. Und niemand.
Es hat sich keiner bei dir gemeldet.
Niemand. Nein, niemand auf keinem Kanal wollte für Friedrich Merz wetten, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat der Union wird bei der Wahl nächstes Jahr. Damit würde ich dieses Thema auch beerdigen. Darüber reden wir heute nicht. Aber wir reden über was anderes. Wir reden auch über Männer und Zahlen.
Und über Frauen. Männer, Zahlen und Frauen.
Quasi über Menschen heute. Heute ist eine Episode über Menschen.
Eine interessante Auswertung über die politischen Positionierungen nach Geschlecht sortiert, hat die Financial Times diese Woche angeboten. Und die Feststellung dort, Frauen werden liberaler, progressiver, Männer tendieren dazu, konservativer, reaktionärer zu werden. Es entsteht ein ideologischer Gap, ein ideologischer Gender Gap. Und den wollten wir uns genauer anschauen, da er recht konsistent in verschiedenen Ländern zu sehen ist, in Deutschland auch.
Wichtig ist junge Frauen und Männer.
Korrekt, korrekt, genau. Gen Z hat eine Gender-Disparität, was ihre politische Orientierung angeht. Wir fanden das hochspannend, wollten uns das genauer anschauen und das gerne verbinden mit allen weißen Frauen, die eigentlich alte weiße Männer in der Politik sind und dieser Studie sozusagen komplett entgegenlaufen, nämlich die Girlbosse aktueller Politik, wie beispielsweise Alice Weidel, Meloni, Le Pen und die Verbindung zwischen Faschismus, Autoritarismus und weißen Feminismus denken.
Und weil gerade im Kino relativ viel los ist, das habe ich jetzt einfach noch auf unsere Themenliste geschrieben, weiß gar nicht, ob du dabei bist, aber ich spreche auch sehr gerne alleine darüber. Vergangene Woche hatten wir ja schon auch die Kontroverse um Barbie und die Oscar-Nominierung zumindest kurz erwähnt. Aber es ist ja gerade wirklich in den letzten Monaten seit Barbie, aber jetzt vor allem auch mit Poor Things und ein paar anderen Filmen, auch dazu schon auch was im Kino zu sehen. Und da wollen wir auch noch was empfehlen oder uns Gedanken darüber machen. Sollten wir sowieso öfters machen, für das Kino hier eintreten. Hat das Kino ein Geschlecht?
Ja. Ich habe ja das Kino mal gespielt vor 3 Jahren. Da würde ich dann sagen, es war eine Samira. Das ist das Geschlecht vom Kino.
Ah, du hast dein eigenes Geschlecht gegründet.
Ja.
Das ist gut. Ja. Das ist gut, weil dann musst du dich jetzt bei der ganzen Diskussion, die wir in dieser Episode heute durchführen, überhaupt gar nie gemeint fühlen. Weil ich habe kein eigenes Geschlecht. Ich bin ein Mann. Und ich muss mich dazu irgendwie in Beziehung setzen. Du bist fein raus. Da beglückwünsche ich dich. Aber jetzt zum täglichen Ernst, was glaube ich am Anfang nochmal wichtig ist und sozusagen ja auch Auslöser des Gender-Themas heute in der Episode, ist natürlich die aktuelle Situation auch in Deutschland, die uns natürlich auf eine Art immer noch sehr erfreut, glaube ich, kann ich für uns beide sprechen. Die Demos gehen weiter. Jetzt gibt es die große Diskussion, die wir in den letzten 2 Wochen hier schon geführt haben, die wir auch wieder in diesem Podcast führen werden. Was bringt das alles eigentlich? Wem bringt das was? Stärkt es am Ende die AfD vielleicht noch? Spoiler, nein. Es gab jetzt einen guten Text im Tagesspiegel, den ich auch in den Shownotes verlinke, der auf vielen Ebenen erklärt, warum das, ja, die These oder man könnte auch sagen, vielleicht das Narrativ, um dieses Wort zu benutzen, dieser Protest, die Gegenwehr, der Aufstand der DemokratInnen würde die AfD eher noch stärken. Das ist, soweit wir wissen, wo man es irgendwie quantitativ abklopfen kann, Quatsch, wenn nicht Propaganda der AfD. Also dieser Text im Tagesspiegel von Jens Gutlarek, der erklärt das sehr gut. Ein Beispiel war, wurde mir auch oft geschickt, nämlich der angebliche Mitgliederzuwachs der AfD im Januar, also seit den Korrektivrecherchen und vielleicht auch seit den Protesten. Da kann ich jetzt auch nochmal Entwarnung geben, wer es noch nicht gesehen hat. Das ist basiert vor allem auf einem Rechentrick. Ja, die AfD hat mehr Mitgliedsanträge herumliegen, die sie gerade gar nicht bearbeiten kann als sonst. Nein, es liegt nicht an den Recherchen und an der Gegenwehr, sondern daran, dass die einfach vom letzten Jahr noch übrig sind. Und die AfD hat es natürlich geschickt so aussehen lassen. Ich würde in diesem Zusammenhang einfach nochmal empfehlen, dass man, was Neofaschistinnen erzählen, einfach erstmal nicht glaubt, weil sie sehr viel falsche Dinge erzählen, gerade über sich selbst. Dazu gleich auch mehr, weil wir kurz auch über die Rede von Alice Weidel im Bundestag sprechen möchten. Und seid versichert, nach allem, was ich und Samira wissen, sind diese Proteste und ist diese Recherche gut? Auch gut gegen die AfD. Ich meine, was wäre auch im Umkehrschluss jetzt unsere Reaktion darauf, wenn wir rausfinden würden, dass Leute wegen dieser Recherche oder wegen den Protesten in die AfD eintreten? Da gibt es auch bestimmt viele, also gibt es Leute in Deutschland, es gibt ja alles möglich. Es gibt Leute, stellen sich Gartenzwerge in den Garten oder essen Pizza Hawaii. Da gibt es auch Leute, die wegen sowas in die AfD eintreten. Aber was wäre jetzt die Konsequenz? Also lass uns mal zu Ende denken. Was wäre jetzt die Konsequenz? Dann recherchieren wir halt nicht mehr, was die machen. Dann veröffentlichen wir keine Recherchen mehr über rechtsextreme Geheimtreffen. Dann gehen wir nicht mehr gegen die AfD protestieren, weil 17 Leute in einer Trotzreaktion den falschen Schluss daraus ziehen. Also irgendwie können wir uns ja unser Demonstrationsrecht und unseren Journalismus in der Demokratie nicht von ein paar unverbesserlichen Rechtsextremen diktieren lassen. Das wäre mir nur wichtig am Anfang. Und jetzt ist natürlich meine erste Frage an dich, Samira. Kennst du eigentlich mehr weibliche Rechtsextreme oder mehr männliche?
Ich kenne persönlich, um ehrlich zu sein, gar keine Rechtsextremisten, bin aber sehr froh, und das möchte ich noch an der Stelle anmerken, dass der Verfassungsschutz jetzt zum Schluss kam, dass Hans-Georg Maaßen offiziell jetzt abgespeichert werden kann als ein Rechtsextremist. Deswegen
in einer Kartei reingespeichert.
Da ist er jetzt reingespeichert worden.
Und er ist ja ganz offensichtlich ein Mann, und ich glaube, man darf ihn mit Fug und Recht auch erstmal deskriptiv als alten weißen Mann bezeichnen, oder?
Ja, absolut. Und vielleicht an der Stelle ist es immer wichtig noch zu betonen, der Ausdruck weißer alter Mann, Stichwort Ageism, ist als politischer Begriff wahrzunehmen. Also alter weißer Mann meint eine politische Konzeptionierung, eine bestimmte Art, sich ideologisch oder politisch aufzustellen. Und darunter fällt natürlich ein Hans-Georg Maaßen. Aber sowas von wie die Sonne auf einen Regenschirm.
Was? Also das, hä? Die Sonne auf einen Regenschirm? Was ist das für ein toller Ausdruck? Ja. Den musst du kurz erklären. Der fällt
so perfekt wie die Sonne auf einen Regenschirm. Ich habe, glaube ich, zwei Sachen vermischt. Ein arabisches Sprichwort und ein anderes französisches Proverb, aber egal.
Faust und Auge.
Faust und Auge, Topf und Deckel. Deswegen kann man alter weißer Mann als politische Kategorie anwenden und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir jetzt nämlich gleich über die Zahlen sprechen, die in der Financial Times veröffentlicht worden sind und die sich angeschaut haben, eben geschlechtsspezifisch, nach welchen Werten oder nach welchen politischen Ausrichtungen Menschen sich orientieren. John Byrne Murdoch hat das sehr schön aufgeschlüsselt und festhalten kann man eigentlich die ein bisschen überraschende Erkenntnis, dass ausgerechnet bei Generation Z es ein Auseinandergehen gibt zwischen Männern und Frauen. Und das ist deshalb interessant zu bewerten, weil normalerweise ging man davon aus, rein soziologisch, dass Alterskohorten recht konsistent sind. Also dass eine Generation, also dass es Unterschiede natürlich gibt zwischen Generationen, was irgendwie Positionierungen gibt auf der politischen Matrix, aber dass die Generationen, die eine Alterskohorte darstellen, in sich eher konsistent sind. Und jetzt stellt man fest, es gibt wirklich ein merkliches Auseinanderdriften zwischen den politischen Positionen von Frauen und Männern zwischen 18 und 29 Jahren. Frauen werden von Jahr zu Jahr liberaler, während junge Männer dies nicht tun oder sogar weiter nach rechts rücken. Weibliche Gen Zs wählen eher als ihre männlichen Kollegen und sie kümmern sich mehr um politische Themen und sie nehmen mehr an sozialen Bewegungen und Protesten teil. Das prominenteste Beispiel ist Südkorea in dieser Aufstellung, weil dort die Ergebnisse jetzt schon am sichtbarsten sind, allein in der demografischen Struktur. Es gibt einfach wesentlich weniger Eheschließungen, wesentlich weniger heterogeschlechtliche Beziehungen. Die Geburtenrate ist zurückgegangen. So zumindest der Text als Konsequenz aus der Liberalisierung der Frauen und der Konservativen Konservatisierung der Männer. Aber man kann genau diese Zahlen auch wahrnehmen in Großbritannien beispielsweise, in den USA und natürlich auch in Deutschland. Und interessant, auch in Deutschland und auch in UK, die jungen Männer erweisen sich als noch konservativer als die alten Männer, deren Werte oder Positionen auch erhoben worden sind. Das heißt, die jungen Männer werden noch konservativer als Männer, die ein oder zwei Generationen über ihnen sind. Und das ist wirklich bemerkenswert. Und deswegen jetzt ganz banal die Frage, Friedemann, was ist deine Vermutung, woher jetzt dieser Gap kommt? Was ist da passiert? Warum sind Gen Z da so unterschiedlich aufgestellt?
Ich bin ja schon 41, deswegen kann ich ja über diese jungen Leute und vor allem diese jungen Männer nur den Kopf schütteln. Also, was, glaube ich, noch wichtig zu sagen ist, dass die Datengrundlage so ein bisschen divers ist. Also, wie kann man natürlich fragen, wie erforscht man denn jetzt, was heißt denn jetzt liberaler, progressiver, was heißt denn konservativer? Das wird für verschiedene Länder natürlich verschieden erhoben. Und es ist jetzt auch nicht überall so, dass, also erstens ist ja dieser kausale Zusammenhang, dass es deswegen weniger Geburten und weniger Eheschließungen gibt in Südkorea. So, ne, das ist eine These, das muss nicht unbedingt so sein und das ist jetzt für andere Länder, gilt es nicht unbedingt. Südkorea ist sicherlich ein extremes Beispiel. Gleichwohl habe ich mich dann gefragt, okay, dann lass es uns doch mal so konkreter machen, wie es geht. Was ist denn mit Wahlergebnissen zum Beispiel? Weil also eine Wahlentscheidung, das ist handfest. So, das treffen Leute aus freien Stücken und da muss man nichts reininterpretieren. Und tatsächlich bietet die Financial Times in dem Artikel auch ein Beispiel aus Polen. Da kann man sich's relativ leicht erklären. Da haben bei der letzten Wahl 46% der jungen Männer eben die Rechtsaußenpartei gewählt. Und nur 16% der jungen Frauen. Und da gab es aber natürlich eine große, langjährige Kontroverse um Abtreibungsrechte. So, und das ist eigentlich aber auch deswegen jetzt nicht ein weniger gutes Beispiel, sondern das ist eigentlich ein sehr gute Konkretisierung, warum so etwas passieren kann. Also warum sich diese zwei Geschlechter in dieser Altersklasse auseinanderentwickeln, weil die Frauen einfach sagen, wir wollen fucking Recht auf Abtreibung und viele Männer offenbar nicht. Und dann ist eher so die Frage, warum eigentlich die Männer nicht? Aber dazu gleich mehr. Ich habe das auch noch für die AfD mir angeschaut in Deutschland, wo man ja auch weiß, dass mehr Männer die AfD wählen. Also es wahrscheinlicher ist, dass jemand die AfD wählt, wenn er sich als männlich definiert. Und da ist es tatsächlich so, da gibt es einen großen Gap. Aber bei den jungen Menschen ist er jetzt nicht überproportional groß. Also in den Altersstufen 18 bis 24 und 25 bis irgendwas wird es, glaube ich, aufgeteilt vom Statistischen Bundesamt. Geht es schon 4 Prozentpunkte auseinander, was sehr, sehr viel ist, weil da kriegen sie so zwischen 6 und 13% oder so. Und da sind 4% Unterschied zwischen den Geschlechtern natürlich schon viel. Aber bei den mittelalten Menschen, also irgendwie 35 bis, weiß ich, 44 oder so, da geht der Gap noch mehr auseinander. Gleichwohl ist deswegen jetzt die Beobachtung nicht falsch. Aber es ist immer so ein bisschen die Frage, welche Datengrundlage man jetzt hernimmt. Und Oliver Nachtwey, der ist ein deutscher Soziologe, hat es eben getwittert und hatte so einen Erklärungsansatz bei Axel Honneth, das ist ein anderer deutscher Soziologe, gefunden, der und den fand ich ganz interessant und das kann man auf jeden Fall mal diskutieren oder anwenden. Axel Honneth hat eben ein Paper, einen großen Text geschrieben über die Verwilderung des sozialen Konflikts. Untertitel Anerkennungskämpfe zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und der hat da in Bezug auf Talcott Parsons, das ist ein Systemtheoretiker, darauf hingewiesen. Und ich mache es jetzt so kurz, wie es nur geht, aber es ist wirklich interessant, sich mal mit dem auseinanderzusetzen, dass Männer in der modernen Gesellschaft wie alle Menschen Anerkennung suchen. So, und dass das Wichtigste ist immer, dass man, wenn man so nach den Regeln spielt einer Gesellschaft, also wenn man sich auch gewissen Regimes unterwirft, wenn man gewisse Kompromisse macht, dass man dafür in gewissen Subsystemen, sagen dann die Soziologen, einer Gesellschaft in gewissen Sphären eine Anerkennung bekommt. Und hier geht es vor allem um die Sphären der Wirtschaft und der Familie. Ich würde jetzt noch die Kultur dazu ziehen, weil ich glaube, für alle drei gilt, der Mann war da mal tonangebend, ist es aber immer weniger. So, das kann man, glaube ich, schon mal so grob sagen. Also im Arbeitsleben, in der Wirtschaft, im Familienleben und in der Kultur ist das Patriarchat, wenn man so will, auf dem Rückzug vor 50 oder noch mehr Jahren waren die Rollen da klarer verteilt. Der Mann hatte das Sagen, der Mann hat agiert und die Frau hat reagiert. So, und jetzt ist es eben generell so, dass die Mitglieder einer Gesellschaft gewisse Aufgaben und Verantwortlichkeiten nur dann dem nachkommen werden, sagen können, okay, ich spiele nach den Regeln der Gesellschaft, ich gehe zum Beispiel arbeiten oder ich übernehme mehr die Care-Arbeit, ich zivilisiere mich, ich halte mich an Gesetze, ich gehe wählen, ich bin demokratisch und so weiter und so fort. Also auch geht es natürlich auch aus Sittennormen und um Kultur. Wenn ihnen bei der Befolgung dessen eine Befriedigung ihrer Selbstachtung in Aussicht gestellt wird. Das ist sozusagen der Gedanke von Parsons und Hornet. Und jetzt ist es so, dass für den Mann, der sich immer schon in der Arbeitswelt einem strengen Regime und Leistungsprinzip unterworfen hat, teilweise brutaler Ausbeutung, hat er aber erwarten können, bis vor ein paar Jahrzehnten sich Dinge verändert haben, dass er dafür zu Hause Anerkennung und Achtung bekommt und Respekt und Autorität. So, ich gehe für euch, ich bringe das Geld nach Hause, also habe ich auch zu bestimmen. Und dass diese Vaterrolle zu Hause im Patriarchat ganz klar mit einem Mehr an Wertschätzung und Respekt einhergegangen ist. So, welches entschädigt für die Anerkennungsverluste, die man ja in zum Beispiel als Angestellter oder als Facharbeiter oder wie auch immer, also die man in der Arbeitswelt hat, wo es einen Chef gibt und einen Betrieb und da kann man gekündigt werden und da muss man gehorchen. Dafür gehorchen zu Hause die Leute ein. So, das ist mal ganz platt dargestellt. Und dann kam es natürlich zu einer großen Liberalisierung, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, wo eben in der Wirtschaft erstens mal körperliche Tätigkeiten nicht mehr so wichtig waren oder sogar abgewertet wurden, sondern auch Frauen immer mehr Zugang hatten und mit immer besserer Bildung zu immer stärkeren Konkurrentinnen für diese männliche Vorherrschaft geworden ist, sondern auch zu Hause, in der Familie, wo durch eine Liberalisierung der Gesellschaft und die Emanzipation Frauen endlich mehr zu sagen hatten, sowohl juristisch gleichgestellt wurden, Stichwort Vergewaltigung in der Ehe, aber auch kulturell und auf allen Ebenen. Eben also diese vorherrschende Rolle des Vaters als Familienoberhaupt auch stark ins Wanken gekommen ist. So, und daraus kann man natürlich erklären, Frauen suchen natürlich diese erhöhte Partizipation. Sie wollen arbeiten, sie wollen was zu sagen haben, sie wollen nicht unter dem Mann stehen irgendwo. Das heißt, sie werden sich politisch auch dahingehend orientieren, wo ihnen diese Rechte und diese geteilten Privilegien versprochen werden. Das ist völlig logisch. Und Männer, das sind nicht alle natürlich, sonst würden die Zahlen anders aussehen, aber viele Männer erwarten eigentlich immer noch, sozusagen das alte patriarchale Modell, ne? Ich gehe arbeiten, dafür habe ich auch zu Hause was zu sagen und ich bekomme Anerkennung auf beiden Ebenen, stellen aber fest, oh, das ist heute gar nicht mehr so. Im Gegenteil, das wird von allen Seiten angegriffen. Zu Recht, möchte ich sagen. Ich habe das jetzt so wertfrei dargestellt, wie ich kann, aber meine Haltung ist hoffentlich klar geworden, dass ich das eine absolut richtige Entwicklung finde und auch finde, Männer sollten damit irgendwie umgehen lernen oder erkennen, was für sie an riesigen Vorteilen auch daran liegt, ohne rechtskonservative oder rechtsextreme Parteien zu wählen. Das kann natürlich nicht die Antwort sein. Aber um mit Axel Hornet zu sprechen, und das finde ich einen interessanten Gedanken oder eine Brille, durch die man generell auf das Phänomen Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus in eigentlich ja weiterentwickelten Demokratien schauen kann, wo man eigentlich immer denken würde, hey, uns geht's doch eigentlich so gut. Wir leben in Frieden und Wohlstand seit vielen Jahrzehnten. Alle Menschen haben immer mehr Rechte. Und klar gibt's Streitigkeiten und Transformationsanstrengungen. Wir müssen ökologisch was anders machen und so weiter. Aber warum wählen so viele Leute AfD? Und warum fühlen sie sich so gekränkt und nicht gesehen? Weil ich glaube, sie die Anerkennung dort, wo sie sie erwarten, wo sie dachten, das wird einfach so vererbt. Wenn ich als Mann das Familienoberhaupt bin, dann habe ich ihr das Sagen und dann kriege ich die Anerkennung und die Achtung. Die fehlt ihnen. Sie haben noch nicht verstanden, dass die Sachen heute anders laufen. Und deswegen kündigen sie sozusagen auch den normativen Gesellschaftsvertrag auf und sagen, ja gut, also wenn ich nicht das bekomme, was mir angeblich versprochen wurde, was ich erwartet habe, dann kann ich mich auch benehmen, wie ich will. So, dann kann ich auch Normen brechen und dann kann ich zum Beispiel auch die Norm brechen, dass man keine rechtsextreme Partei wählt.
Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, also Oliver Nachtwey hatte diesen auch erwähnt und dann noch weiter ausgeführt, aber ich glaube, ein wichtiger Faktor ist aber auch, und das sagt auch die Leiterin der Studie, Alice Evans, die Gastwissenschaftlerin an der Stanford University, die diese Zahlen zusammengebracht hat, dass auch MeToo ein extrem wichtiges Moment war. Und ich glaube auch rein also kalkulatorisch, wenn man festhält, dass 2017, 2018 eine Auseinandersetzung auf der ganzen Welt stattgefunden hat mit Erfahrungen über sexuelle Übergriffe, Belästigung und Machtmissbrauch, dass die Personen, die damals noch in der Highschool Teenager oder junge Frauen waren, die jetzt nun wahlfähig sind, auch geprägt sind von dieser globalen Diskussion. Also die jungen Frauen, die jetzt wahlberechtigt sind, hatten 4 oder 5 Jahre Zeit, sich nicht nur über die Aspekte Gedanken zu machen, die du gerade beschrieben hast, und auch eben soziohistorisch davon betroffen zu sein, also die Entwicklung der Liberalisierung und die Emanzipationsprozesse, sondern auch ganz konkret reagieren können, jetzt mit ihrem Wahlverhalten auf etwas, das sie global wahrgenommen haben in Form der Auseinandersetzung von MeToo. Ich finde das einen extrem wichtigen Faktor, erklärt aber jetzt natürlich nicht, was auf der Seite der sich nach rechts drehenden Männer passiert.
Glaubst du aber nicht, Entschuldigung, dass ich dachte, dieser MeToo-Gedanke, der leuchtet mir natürlich ein, aber als Symptom dessen ist nicht so ein Ausbruch dieser Konflikte von Seiten der Frauen, die sagen, verdammt, es ist jetzt so lange und wir werden immer noch diskriminiert und wir machen immer noch diese Erfahrung, wir sprechen jetzt darüber und wir lassen euch das nicht mehr durchgehen. Ist das nicht eher ein Symptom oder ein Ausdruck dieser unterliegenden Entwicklung und nicht ihre Ursache? Das meine ich.
Ich glaube, es ist insbesondere in Bezug auf Südkorea beispielsweise, aber auch in Bezug auf das, was die LeiterInnen der Studie gesagt hatten, ein möglicher Auslöser. Es ist natürlich auch ein Symptom, absolut, aber es ist auch insofern ein Auslöser, als dass ein neues Bewusstsein über Emanzipation und das Recht einfach auf die Autonomie des Körpers, insbesondere bei südkoreanischen Frauen, da mithilfe von MeToo und der Auseinandersetzung aktiviert worden ist. Ein weiterer Aspekt, den Sie nämlich erwähnt hatten, ist die Aussage, es ist eben nicht nur eine Generation Gen Z, sondern es sind im Grunde zwei. Und diese beiden haben auch komplett unterschiedliche Medienrezeptionsverhalten. Beide wohnen in unterschiedlichen Orten des Internets. So hatte es der Financial Times Autor, glaube ich, beschrieben, was ich interessant fand, weil beide unterschiedlich auf politische Belange und dann insbesondere auf auch medienwirksame oder medial sehr aufbereitete Belange reagieren. Das bedeutet, ein Trump oder ein Andrew Tate oder eine öffentliche Auseinandersetzung mit Machtmissbrauch in verschiedenen Konstellationen wirkt auf beide Gruppen, auf beide Geschlechter, je nach Medienrezeptionsverhalten komplett unterschiedlich. Und deswegen, nur weil MeToo eben auch so ein mediales Momentum hatte und natürlich dann auch über TikTok, über Twitter, über die Wirklichkeit, die durch die Mediennutzung konstruiert wird, mitunter Frauen und Männer ganz unterschiedlich erreicht hat, halte ich es doch tatsächlich ernstzunehmenderweise auch für einen Auslöser. Aber klar, es ist im Grunde ja eben ein Puzzleteil von einem größeren Ganzen. Die Frage ist eben, warum jetzt diese Liberalisierungsprozesse so virulent geworden sind, gleichwohl wir jetzt Jahre zuvor, wo eben diese Genderlücke, diese politische Genderlücke nicht so sichtbar war, ja auch eine ähnlich gesicherte Situation für Frauen oder eine ähnlich ungesicherte Situation für Frauen hatten. Was hat sich in den letzten 4 Jahren verändert? Was hat sich in den letzten 5 Jahren verändert? Und deswegen auf keinen Fall zu unterschätzen. Und das auch nur, warum ich das so rauskehre, um deutlich zu machen, dass es solche Fahnale auch braucht. Also was MeToo als Idee war, aus einem Kollektiven konnektiv zu machen in Bezug auf ein bestimmtes Anliegen, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Großdemonstration, die ins Internet überführt worden ist. Also quasi Demokratie mit den Füßen auf der Straße machen oder Demokratie gestalten und eine freiheitliche Gesellschaft gestalten mit der medialen Auseinandersetzung untereinander und miteinander. Und deswegen will ich das nur so rauskehren, weil ich den Einfluss auf keinen Fall eben unterschätzt wissen möchte. Weil das auch wichtig ist für alles, was wir auf anderer Ebene besprechen. Also wenn wir eben über Kampagnen sprechen, über die Wichtigkeit, sich zu verbünden, über die Wichtigkeit, Energien zusammenzubringen, um auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Eine These ist ja immer, dass es an Role Models fehlt beispielsweise oder dass falsche Role Models zur Verfügung stehen. Also während sich Frauen nach links drehen sozusagen, um sich zu befreien, wenden sich Männer in Abwesenheit von Anerkennung, wie du es auch gerade beschrieben hast, autoritären oder patriarchal geprägten Role Models zu, wie John Peterson oder ein Trump oder autoritäre Figuren im Allgemeinen oder eben Vertreter der Manosphere im Internet, wie beispielsweise ein Andrew Tate, der eben massenhaft junge Männer radikalisiert, indem er ihnen genau das gibt oder zumindest das verspricht zu geben, was ihnen versagt bleibt oder was von dem sie glauben, dass es ihnen versagt bleibt, nämlich eine Form von Anerkennung. Glaubst du, wir könnten das Problem, ein Problem, das ökonomisch und politisch so ausgeprägt ist, also das Reaktionärwerden oder das Konservativbleiben von jungen Männern aus Ermangelung von Anerkennung, dadurch lösen, dass wir andere Männlichkeitsbilder thematisieren oder andere männliche Rollenvorbilder kreieren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Mir fällt nicht so richtig viel mehr ein. Also, wenn wir das jetzt wieder rein politisch beziehen und wir sehen ja auf der ganzen Welt diesen sogenannten Rechtsruck oder das Wiedererstarken von neofaschistischen Bewegungen, von reaktionären Bewegungen, von rechtspopulistischen Bewegungen. Es muss ja irgendeine Lösung geben. So kann es ja nicht weitergehen. Das, aus verschiedensten Gründen können wir es uns nicht leisten, dass diese frustrierte Männlichkeit, nenne ich sie jetzt mal, die wir jetzt beschrieben haben, so einen politischen Einfluss bekommt. Und ich glaube, wir können es auch nicht leisten, einfach abzuwarten und zu sagen, ja, früher oder später, es ist immer Pendel schwingt hin und her, Backlash, die kriegen sich schon wieder ein. Das, glaube ich, angesichts der Probleme dieser Zeit funktioniert nicht. Und wer weiß, wo das ändert. Also es ist ja auch irgendwie ein riskantes Spiel. Deswegen andere Männlichkeitsbilder. Also gehen wir nochmal zurück zu dem Urproblem, wenn wir Axel Honneth da folgen wollen, der Anerkennung und der Achtung. Und es ist ja erstmal, das stellt er auch fest, und das ist ja auch gesunder Menschenverstand, irgendwie gut nachvollziehbar, jeder Mensch möchte Anerkennung und Achtung. Hartmut Rosa hat es dann Resonanz genannt. Und ich glaube, das Wichtigste an anderen Männlichkeitsbildern müsste die ehrliche Frage sein, wie verschaffen wir denn auch denen Anerkennung und Achtung, für die unsere Gesellschaftsstruktur, unser Arbeitsmarkt, unsere Kultur, unsere generelle Entwicklung gerade nicht mehr so viel übrig hat. Also man muss ja erstmal ehrlich Bilanz ziehen und sagen, wie es Oliver Nachtwey auch erwähnt, die körperliche Arbeit ist einfach nicht mehr so viel wert an manchen Stellen. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber sie wird gesellschaftlich einfach nicht mehr mit diesem Status versehen. Das hat einfach abgenommen. Was machen wir mit damit? Also und verwandte Felder. Was machen wir mit einer zwar geschrumpften, aber immer noch vorhandenen Arbeiterklasse, die vielleicht immer noch an manchen Stellen in großen Teilen männlich dominiert ist und die vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht sich beklagt über mangelnde Anerkennung. Ich glaube, wenn wir in den letzten Wochen über die AfD gesprochen haben und über die Frage, warum sie vielleicht gerade in Thüringen oder in anderen ostdeutschen Bundesländern so stark sind, lange nicht nur, es ist nicht nur ein ostdeutsches Problem, auf keinen Fall, aber besonders da geht es immer wieder darum, dass sich Menschen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, nicht gesehen, nicht anerkannt fühlen, dass Lebensleistungen, dass Arbeit einfach dann entwertet wurde. Ich glaube, das hängt immer wieder damit zusammen und ist nicht nur ein Problem von Männern, aber besonders von Männern aus besagten Gründen. Und deswegen, klar, müssten neue Männlichkeitsbilder, neue Erzählungen das natürlich einfangen. Ich habe nur deswegen diese lange, etwas unklare Antwort, überhaupt keine Idee, wie. Ich wüsste gerade nicht so richtig, was man wirklich bieten könnte an neuen Potenzialen der Anerkennung und der Achtung, was funktioniert. Denn es ist ja nicht so, dass es die nicht gäbe. Also es gibt ja die Möglichkeit für Männer, mehr Care-Arbeit zu übernehmen, sich auf eine andere Art um ihre Familie zu kümmern und zu Hause zu bleiben, während die Frau arbeiten geht und so weiter und so fort. Das machen ja auch manche Männer. Nur bei manchen Männern löst das halt auch eine Reaktanz aus. Und die sagen, nee, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Also die Angebote sind ja da. Ist ja nicht verboten. Und deswegen bin ich da ein bisschen ratlos.
Das ist aber interessant, weil wenn du sagst, das löst bei manchen Männern eine Reaktion aus, eine Reaktanz aus, dann ist natürlich die Frage, warum löst das eine Reaktanz aus? Weil es ja dann nach wie vor die Assoziation gibt, geschlechtsbezogen Care-Arbeit ist vielleicht nichts für Männer, deswegen will ich das als Mann nicht machen oder sehe meine Anerkennung nicht, fühle keine Resonanz, wenn ich diesen Job machen würde. Weil es ist ja genau, wie du sagst, also die Wahl der Mittel, die man nutzt, um in einer modernen Gesellschaft in dem Prozess der Ausdifferenzierung der verschiedenen Sphären wechselseitig Anerkennung zu erfahren. Die Wahl dieser Mittel zur Anerkennung sind ja auch nach wie vor hochgradig geschlechtskonnotiert. Und ich glaube, ein Weg ist, einerseits die Rollenvorbilder zu verändern, die Erzählung, die Geschlechtererzählungen zu verändern bzw. aufzubrechen, um dann aber auch die Wahl der Formen der Anerkennung, also dieser speziellen Kategorie, die es braucht oder die eine Schlüsselrolle nimmt, auch als motivationalen Antrieb innerhalb einer Gesellschaft zusammen zu funktionieren, zu entgenderisieren. Und dann ist es ja gar kein Problem mehr, wenn jemand, der früher viel physisch gearbeitet hat und darüber sich auch mit definiert hat, weil natürlich auch der Kapitalismus ihm das ja erfolgreich eingeredet hat, dass er nur ein guter Mensch ist, weil er so viel gearbeitet hat, ist ja auch ein Quatsch, dass so eine Person dann ein anderes Verhältnis zu Fürsorgearbeit, zu Pflege, was auch immer, andere Formen, sich tätig zu machen oder sich gesellschaftlich einzubringen. Und ich glaube, das ist eben noch so hoch, also wir haben nach wie vor eben diese Dichotomie, dass irgendwie Care-Arbeit nicht als richtige Arbeit wahrgenommen wird oder als jeder Erwerbsarbeit gegenüber minderwertig oder eben nicht gleichgestellt oder nach wie vor halt als feminin oder zu feminin archetypisiert wird. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das angebracht hast, weil du die Kategorie der Klasse eben noch mit reindenkst. Also der Arbeiter, der auch übrigens politisch heute in der deutschen politischen Landschaft einfach nicht mehr richtig vertreten ist. Also die Linke löst sich ja irgendwie gerade halb auf und naja, SPD brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das heißt, auch rein politisch hat er ja keine Anerkennung so im klassischen Sinne. Also wer tritt denn jetzt eben für den sich verausgabenden Menschen ein in der Politik? Und das in Kombination eben mit einem Aufbrechen oder einer Liberalisierung als eingefahrener Geschlechtskonzepte machen es zumindest für mich nachvollziehbar, nicht legitimierbar, aber nachvollziehbar, warum es eine Drehung in Richtung einfache Lösungen, einfache Erzählungen, Wiederherstellung von Sicherheiten und Anerkennungsangebote geht, also eben respektive alles, was reaktionär, rechtspopulistisch und rechtsextrem ist.
Die Aufwertung von Care-Arbeit zum Beispiel aber für Männer funktioniert aber aus einem bestimmten Grund nicht, beziehungsweise es gibt ja auch handfeste Gründe, die nicht nur in irgendwelchen Rollenbildern versenkt sind, warum Männer sich das schwer tun. Weil es mit Abgabe von Privilegien zu tun hat. Manchmal auch nur vermeintlich, aber Männer haben Angst, teilweise auch begründet, ich finde, das muss man in dem Fall auch ernst nehmen, dass wenn sie sich da weiter liberalisieren lassen, dass sie Privilegien abgeben müssen. So. Und es ist, finde ich, auch eine wichtige Ehrlichkeit in der Debatte, dem auch nicht kategorisch zu widersprechen, weil an manchen Stellen stimmt es. Wenn ich eine Frauenquote einführe in die Führungsetage von einem Unternehmen, dann bedeutet es ja mathematisch, dass Männer schlechtere Chancen haben, diese Jobs zu kriegen. Das kann man auch nicht in Abrede stellen. Und natürlich wehren sich da manche dagegen. So. Mhm. Ich halte es trotzdem in bestimmten Fällen für richtig und ich halte es für absolut richtig, dass wir eine Gleichstellung anstreben, auch wirklich bis auf die letzte Kommastelle und dass wir den Gender Pay Gap schließen und dass wir den Care-Arbeit-Gap schließen und so. Das halte ich alles für richtig, nur wenn ein Mann dagegen argumentiert und sagt, ich habe aber keine Lust, Privilegien abzugeben, dann ist er nicht verrückt. Dann ist er zwar egoistisch reaktionär und rückwärtsgewandt und ungerecht, aber rein mathematisch hat er recht, er müsste etwas abgeben. Und ich glaube, den Weg zu ebnen ist, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch mit den Männlichkeitsbildern. Ich glaube, man muss auch diese Privilegienabgabe muss man umdeuten. Aber das führt jetzt hier auch vielleicht zu weit, beziehungsweise bin ich nicht kompetent genug, wie man vielleicht merkt. Ich würde gerne noch mit dir über Gegenbeispiele sozusagen zu dem sprechen, was wir jetzt die erste Hälfte besprochen haben, weil sie auch so schön eindrücklich sind und natürlich als Folie uns auch wieder was lehren. Und ich glaube, wir machen hier heute eine Ausnahme. Wir reden nämlich ausnahmsweise über Alice Weidel, oder?
Ausnahmsweise. Und das auch nur, weil sie so ein Prototyp ist von der faschistischen Frau oder der autoritären Frau, die rein kosmetisch suggeriert, dass wir eine Diversifizierung einer politischen Landschaft haben oder dass wir eine Sichtbarkeit von Frauen in der Politik haben, aber natürlich dann in den Handlungen vermittelt, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass sie mit Hilfe von einem hochgradig girlbossigen, neoliberalen, weißen Feminismus einfach Autoritäres reproduziert und selber zu den Personen gehört, die ihr Frausein sozusagen benutzen als Gatekeeper, um andere Gruppen in der Gesellschaft klein zu machen.
Würdest du denn sagen, dass Alice Weidel Feministin ist?
Auf keinen Fall. Und sie würde sich selbst auch nicht als solche bezeichnen. Aber ein Faktor in der Diskussion ist, also sie ist natürlich, sie sagt ja auch von sich selbst, dass sie zum Beispiel nicht queer ist. Also sie ist lesbisch, aber sie wehrt sich gegen den Begriff der Queerness, was eine Selbstaussage ist. Das heißt, also man muss ihr zugestehen, dass sie sagt, ich möchte diesen Begriff für mich nicht anwenden. Aber das vermittelt, wo sie sich ja politisch natürlich sieht.
Ich verstehe es nicht so ganz. Wo sieht sie sich denn politisch?
Direkt neben Hans-Georg Maaßen. Sie sieht sich natürlich als Verteidigerin, also um zurück zur angesprochenen Rede zu kommen, die sie gestern gehalten hat. Und ich will gar nicht reproduzieren, was sie im Bundestag gesagt hat, aber sie sieht sich erstmal als Verteidigerin eines homogenen, weißen, herkunftsdeutschen Deutschlands einerseits und andererseits natürlich als Verteidigerin ihrer Machtposition, die sie da an der Stelle nicht abgeben möchte. Und da agiert sie und handelt sie politisch und ökonomisch genau wie eine Meloni beispielsweise oder eine Le Pen.
Oder einer der Männer, über die wir gerade gesprochen haben.
Oder einer der Männer, über die wir gesprochen haben. Und genau das ist der Punkt. Weißer Feminismus an dieser Stelle, also wie gesagt, sie würde sich selber nicht als Feministin bezeichnen, aber ich finde, sie ist sozusagen eine kondensierte Version dessen, was falsch läuft, wenn wir über weißen Feminismus sprechen. Denkt, dass er in der Annahme der unterdrückenden Strukturen, also patriarchaler Strukturen, erstens eigentlich ein emanzipatorisches Moment hat, in dem sich die Person diese patriarchalen Strukturen aneignet, appropriiert, aber reproduziert dann genau dieselbe Form von Unterdrückung. Es wirkt nur anders in der Optik und im Ornament, wenn es eine Frau tut, aber es wird dadurch nicht weniger schlimm. Wie gesagt, es bringt beispielsweise nicht, wenn Hillary Clinton einerseits sagt, ich setze mich für die Rechte der Frauen ein und andererseits keine politischen Lösungen angeboten hätte oder anbietet, um eine Gleichberechtigung von Menschen da anzubieten. Das ist der springende Punkt. Weißer Feminismus denkt vor allem weiße Frauen. Und an der Stelle würde ich unglaublich gerne das Buch einmal von Sibel Schick empfehlen, Weißen Feminismus canceln, der sehr gut die Geschichte dieses Begriffs nachzeichnet und auch deutlich macht, dass es nicht darum geht, über die Absender zu sprechen oder über die Absenderinnen sich feministisch äußern. Und man sagt, alle weißen Frauen, die über Feminismus sprechen, gehören in diese Kategorie des zu kritisierenden weißen Feminismus, sondern es geht tatsächlich um die Idee des weißen Feminismus, also ein Feminismus, der nicht intersektional denkt, der eben andere Bevölkerungsgruppen nicht mitdenkt und nicht nur Hautfarbe beispielsweise nicht mitdenkt oder andere Diskriminierungsformen, sondern auch Klasse nicht mitdenkt. Weißer Feminismus ist immer hochgradig neoliberal und verfällt dann automatisch aufgrund des Denkens, ich muss eine starke Frau sein in einem patriarchalen, in einer patriarchalen Sphäre und deswegen benehme ich mich so, wie männlich sozialisierte politische Akteure sich benehmen würden, um meine Interessen durchzusetzen. Dieser Feminismus ist ein Ausgrenzner und dann per Definition keine Form von Feminismus, weil Feminismus ist vor allem eine Verteidigung einer Gleichberechtigung oder die Verteidigung der Prozess, eine Situation herzustellen, in der alle Menschen gleichberechtigt sein können.
Also darf ich das nochmal kurz in meinen Worten zusammenfassen, nur damit ich es richtig verstanden habe, auch der Bezug zu Alice Weidel. Wenn eine Person, die sich offensichtlich als weiblich und in diesem Falle homosexuell definiert, öffentlich, aber Politik macht, die genau diese marginalisierten Gruppen diskriminieren, dann ist es auch egal, dass sie aus diesen marginalisierten Gruppen kommt.
Das sowieso, genau, das sowieso. Also es darf nicht weil du vorhin auch die Frauenquote erwähnt hattest, es darf nicht die Visibilität von bestimmten identitätspolitischen Merkmalen im politischen Diskurs verwechselt werden mit dem Eintreten einer Gleichberechtigung, die diese Visibilität ermöglicht hat. Oftmals ist es erstens entweder Zufall oder es ist Kosmetik. Und um es deutlich zu machen, also die Politikwissenschaftlerin Hannah F. Pitkins hat in ihrer demokratietheoretischen Forschung über politische Repräsentation geforscht und geschaut, wie wichtig ist eine mediale Repräsentation, also die reine Sichtbarkeit einerseits und wie wichtig ist auch in Kombination dessen das Handeln der jeweiligen Person. Und sehr, sehr vereinfacht gesagt unterscheidet sie zwischen deskriptiver Repräsentation, also jemand repräsentiert im Fernsehen beispielsweise eine Gruppe anhand von Aspekten wie Geschlecht oder Herkunft und das ist dann Standing for, oder Da wären wir dann in dem Bereich Quote, also im Sinne von bei gleicher Qualifikation sorgen wir dafür, dass eine Person mit einem Diskriminierungsmerkmal favorisiert eine Stelle bekommt, um sozusagen diese Sichtbarmachung einer Person zu erlauben in einer Gruppe. Und auf anderer Ebene substanzielle Repräsentation, also das Vertreten von Gruppeninteressen unabhängig der demografischen Kriterien durch Handlung, also Acting for, Standing for und Acting for. Und beides ist wichtig, also hat man in der demokratietheoretischen Forschung festgestellt, aber am Ende für die Liberalisierung und für die gesellschaftliche Entwicklung braucht man vor allem das Acting for. Das heißt, es wird angenommen, dass eine höhere Repräsentation von Gruppen die Souveränität dieser Gruppen zwar stärkt, weil davon ausgegangen wird, dass eben diese deskriptive Repräsentation auch zu einer substanziellen Repräsentation führen kann und andersrum. Mhm. Aber es geht eben nicht ohne das Acting vor. Ich finde Meloni so ein gutes Beispiel, weil sie von vielen Menschen in Europa oder von politischen Akteuren Gratulation erhalten hatte im Sinne von die erste Frau an der Spitze Italiens. Mhm. Sogar Dalai Lama hatte ihr damals gratuliert und ich muss das kurz zitieren, weil das so eine gute Gratulation war. Ich möchte sagen, dass ich mich freue, dass der neue italienische Ministerpräsident eine Frau ist, denn ich glaube, es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass Frauen einfühlsamer und sensibler sind für die Gefühle anderer und folglich zeigen Frauen mehr Warmherzigkeit und Sorge um das Wohlergehen anderer. Und deswegen freut er sich, dass jetzt Meloni, die bekanntermaßen Fan von Mussolini ist, an der Spitze Italiens war. Hm. Und jetzt sehen wir natürlich ihre Anti...
Das ist wie Mahatma Gandhi, der damals Adolf Hitler einen Brief geschrieben hat mit lieber Freund, weil seine Philosophie ja ist, man muss auch die Feinde lieben.
Und jetzt sieht man natürlich, dass sie eine Politik macht, die antifeministisch ist, die die traditionelle Familie in den Vordergrund rückt, die gegen die queere Community arbeitet und die aber auch antisozial ist. Also sie hat auch einfach den Arbeiter überhaupt gar nicht im Blick. Und ich glaube, das ist der springende Punkt in auch jetzt im Rahmen dieser Folge allen Überlegungen, die wir haben, dass wir neben Acting for, neben Standing for, bestimmte Unterdrückungskräfteverhältnisse mehrschichtig betrachten. Also, dass wir dann nicht sagen, ohne dabei irgendwie in eine Konkurrenz oder Olympiade der Diskriminierung zu gehen. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass es einen Zusammenhang gibt, beispielsweise zwischen Klasse und Geschlechterstereotypen, die Einfluss haben auf das Leben der Menschen. Was wir verstehen müssen, ist, dass man Feminismus nur denken kann, wenn man bei Feminismus auch Hautfarbe mitdenkt. Weil sonst die Idee des Feminismus, also das Schützen von Frauen vor Unterdrückung, vor Ausbeutung vor allem, dann nicht ehrlich zu Ende gedacht worden ist, wenn man literally den Teil, den es am meisten betrifft, also Women of Color, schwarze Frauen, ausgrenzt und sagt, es geht nur um Karrieren in einem kapitalistischen System. Und letzter Punkt diesbezüglich, weil das manchmal angeführt wird und weil der Dalai Lama das auch so schön vorgeführt und demonstriert hat anhand seiner Gratulation, die Vorstellung, dass alles nur besser wird, weil es weiblicher ist, ist auch nicht nur eine sexistische, aber auch eine antirevolutionäre Idee. Denn wenn wir festhalten, dass Frauen in der Sozialisierung historisch immer dazu angehalten worden sind, submissiv zu sein, diplomatisch zu sein, harmoniebedürftig, sanftmütig, dann bedeutet die Aussage, wenn wir alle Frauen, wenn wir mehr weibliche Energie in der Politik hätten, und das ist keine Aussage für die Entwicklung einer Gesellschaft, die man tätigen sollte. Also die Aussage, wenn alle sich mehr unterwerfen, hätten wir einfach weniger Probleme, ist eben nicht nur erstens falsch, sondern auch eine antihumane, eine antifeministische Aussage, aber auch eben eine antirevolutionäre Aussage. Und du weißt es ja besser als ich. Es entspricht ja auch nicht der Wirklichkeit, also wie viel revolutionäre und auch brutale, also brutal im Sinne von brechende Gewalt, revolutionäre Gewalt haben auch Frauen in der Geschichte gebracht, um ihre Interessen zu vertreten. Das heißt, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, wir müssen jetzt alle ein bisschen femininer sein, damit alles ein bisschen smoother läuft, weil das auch der Geschichte zum Beispiel der Suffragetten zuwiderhandelt und dieses im Grunde komplett konterkariert.
Was uns fast zu unserer kleinen Kinokolumne bringt schon. Ich wollte nur noch mal kurz einschieben, dass natürlich die Faschistinnen, die du genannt hast, die sind quasi Extrembeispiele, weil sie ja nicht, wie jetzt zum Beispiel Hillary Clinton, daran scheitern, nicht genug Acting for zu bieten, sondern weil sie ja aktiv Acting against betreiben. Alice Weidel hat ja, deswegen sprachen wir auch über sie, weil sie diese Rede gehalten hat im Bundestag jüngst. Und du hast es so schön gesagt, sie ist ja eigentlich jetzt ein Trump. Also sie versucht, Trump zu sein. Es ist ja alles für mich, ehrlich gesagt, wenn ich diese Frau höre, dann ist es für mich ein großes Theaterstück, was da aufgeführt wird, mhm, um eben die Enttäuschten und die Gekränkten und die Hassenden abzuholen. Es ist alles komplett fake. Also es ist wirklich eine Rede geschrieben wie von einem Fake News Bot. Also es ist eine Rhetorik wie direkt aus so einer Telegram-Gruppe mit ganz vielen Wut-Emojis im Namen. Mhm. Danke, Merkel. Es ist wahrscheinlich ist jede einzelne Zahl falsch, die sie nennt. Also alle Zahlen, die ich bewerten konnte, waren falsch. Alle anderen hatte ich keine Lust zu googeln. Und sie endet ja damit, dass sie zur Regierung sagt, sie können Deutschland nicht gut regieren, sie wollen es gar nicht, weil sie ihr eigenes Land, weil sie Deutschland hassen. Mhm. Diese Regierung hasst Deutschland. Also wer so redet, ist natürlich überhaupt, finde ich auch, wenn ich jetzt sage, kann man nicht ernst nehmen, meine ich das rein inhaltlich. Das ist alles einfach nur Taktik und es ist einfach nur, sie versucht Wirkungstreffer zu setzen. Mhm. Insofern hoffe ich, dass jetzt die nächste politische Entwicklung auch diese Frau vielleicht so ein bisschen, dass wir weniger von ihr erleben müssen. Aber weil du gerade schon so schön darauf hingeleitet hast, hast du eigentlich The Zone of Interest gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Ah, okay. Weil das wäre so auch ein gutes Beispiel gewesen, was mir gerade nur noch eingefallen ist. In dem ja Sandra Hüller spielt ja, ich glaube, sie heißt Margot Höss, also die Frau des Auschwitz-Kommandanten Höss. Und sie ist die eigentliche Hauptfigur. Mhm. Also man könnte meinen, wenn man einen Film macht über die Familie Höss, die direkt neben dem Lager gewohnt hat, angrenzend, Mauer an Mauer, und da der wohl auch sehr glücklich war, dann wäre der Lagerkommandant das Nazischwein, die Bestie, das Monster wäre die Hauptfigur. Aber nein, deswegen ist der Film auch so gut und so schlau. Er machte eigentlich sie zur Hauptfigur und das Leben neben dem KZ, auch das Glück, das Landglück, was diese Frau mit ihrer Familie da empfindet. Und dadurch sind natürlich diese zwei Menschen, auch natürlich ganz klar bewusst als Mann und Frau gewählt, habe ich so als Personifizierung einerseits der Täter, der kriminellen, mit Blut an den Händen aus der Sache rausgehenden Täter in Personifizierung von Rudolf Höss empfunden und der sozusagen NutznießerInnen und MitwisserInnen und MitläuferInnen, wo man natürlich Täterschaft jetzt auch nicht mehr so genau abgrenzen kann, wenn man neben diesem KZ wohnt, das ist mir schon klar, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, das wäre sozusagen nochmal eine eigene Betrachtung, inwieweit da etwas, was der Dalai Lama jetzt als weiblich bezeichnet hat, natürlich auch Gefahr läuft einer Komplizinschaft in solchen Situationen. Aber reden wir lieber über einen Film, den du gesehen hast, der auch sehr feministisch, glaube ich, gesehen werden kann, nämlich Poor Things, und den wir beide, glaube ich, geliebt haben, oder?
Ich fand ihn sehr subversiv und das ist interessant, weil er im Rahmen der Nominierung der Oscars in einer Liste mit Barbie eben zu finden ist oder The Killer of the Flower Moon. Und während Barbie so eine auch popfeministische, ne, so Basics 101, Patriarchat bekämpfen, Auseinandersetzung mit Feminismus ist, die, was ich aber gut finde, so in der Breite, weil es auch dadurch eine eigene Verhandlung des Feminismus ist, Poor Things extrem auf gute Art dadaistisch, absurdistisch, feministisch. Und ich fand vieles gut. Du hörst mich gerade zögern, weil ich im Hinterkopf die Worte der Kritik von Freundinnen von mir habe, die den Film gesehen haben und ihn gar nicht mochten, aufgrund der Prämisse. Also nicht, weil sie den Film nicht gut fanden, sie haben ihn gesehen und fanden ihn gut, aber sie fanden von vornherein schon die Ausgangsprämisse, die du unbedingt erklären musst, antifeministisch. Und da wollte ich dich fragen, wie du das siehst.
Also genau, wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt ins Kino gehen, weil er wirklich einfach sehr sehenswert ist, egal wie man sich jetzt zu der Prämisse oder sonstigen Themen darin verhält. Die Geschichte ist ganz leicht zu erklären. Ein genialischer Doktor, irgendwann in der Vergangenheit, ich glaube es ist so viktorianisches Zeitalter, würde ich jetzt mal sagen, operiert einer quasi klinisch toten Schwangeren das Embryo aus dem Bauch. Eine Selbstmörderin, genau, und setzt das Gehirn des Embryos in ihren Körper ein, also in ihren Kopf, mhm, um quasi ein Experiment durchzuführen, wie sich dieses Wesen dann verhält, dieses Zwitterwesen aus Kind und Erwachsenen, mit einem erwachsenen Körper einer jungen Frau und dem Embryo-Gehirn. So, und das ist die Geschichte. So, Emma Stone spielt diese Bella, heißt sie, glaube ich, die dann irgendwann auch von ihrem sozusagen Vater, von diesem Chirurg, in die Welt hinaus entlassen wird, um damit das Experiment eben realistisch ablaufen kann, weil er kann sie natürlich nicht immer einsperren, er will sie auch nicht einsperren. So, und sie erlebt da einige Dinge, sie entdeckt vor allem relativ früh ihre Sexualität. Und das ist so der Hauptplot eigentlich des Films, dass die These sozusagen zumindest erzählerisch und diskursiv mal interessant ist, das mal durchzudeklinieren, was sozusagen ein kindlicher Zugang zu erwachsener Sexualität wirklich wäre. Also wenn ein Kind sozusagen schon diesen Erwachsenenkörper hätte, was würde es damit anstellen mit der Sexualität? Und das kann man durchaus kontrovers sehen und man muss dem Film da nicht folgen, auf diese Reise, die man weiß ja immer nicht genau, ist es jetzt eine Frau oder ist es ein Mädchen, eben auch gerade im Bereich der Sexualität erlebt. Sie reist dann mit einem Liebhaber aus und verlässt ihn dann irgendwann zugunsten zu einer Promiskuität. Also sie schläft mit ganz vielen verschiedenen Männern, unter anderem auch in einem Bordell, weil sie denkt, cool, da kann ich mich ja dafür bezahlen lassen. Und das sind natürlich so Punkte, wo ihr euch schon denken könnt, die nicht jedem und jeder gefallen werden. Aber es ist einfach ein sehr, sehr gut gemachter Film, auch visuell sehr schön, tolle Musik. Also ich glaube, man kann ihn sich so oder so angucken. Ich würde dir nur gerne sozusagen in einem Punkt total widersprechen, ehrlich gesagt. Ich finde das überhaupt nicht subversiv. Also es ist ja so deutlich, also es liegt ja alles komplett auf der Hand. Ich muss ja gar nicht hinter die Kulissen schauen. Es geht ja einfach nur darum, wie befreit sich eine Frau vom Patriarchat? So, und es ist jetzt dieser Umweg genommen über dieses Experiment und dem Kind im Kopf, aber das ist ja nur dazu da, damit sie nicht sozialisiert ist. Also diese Frau ist nicht vom Patriarchat sozialisiert, sondern startet sozusagen mit dem frischen Blick eines Kindes darauf und wird auch noch von ihrem Vater, der sonst ja eigentlich in dieser Gesellschaftsstruktur dazu da ist, deswegen heißt es ja Patriarchat, ihr beizubringen, wie man sich ordentlich verhält als Frau, nämlich zum Beispiel nicht mit vielen Männern zu schlafen, so wäre es damals halt gewesen, wird sie eben freigelassen und er sagt, ich lege dir keine Ketten an, du kannst machen, was du willst. Und insofern finde ich es einen gar nicht subversiven, sondern sehr eindeutigen, expliziten Kommentar oder auch, sagen wir mal, auch ein Pamphlet, wenn man so will, ein filmisches Pamphlet gegen das Patriarchat und vor allem gegen eine patriarchal oktroyierte Monogamie, die ja, ohne dieses Thema jetzt noch zu groß aufmachen zu wollen, aber die ja, da gibt es ja kluge Stimmen, die sagen, die Monogamie ist eine Erfindung der Männer, um die Frauen zu versklaven, um die Frauen in eine Gesellschaftsstruktur, die hochgradig ungerecht ist, zu zwingen, indem man einen wichtigen Antrieb oder ein wichtiges Risiko oder eine sozusagen revolutionäre Quelle, nämlich ihre Sexualität, domestiziert, könnte man sagen. Und die Geschichte von Bella ist ja genau das Gegenteil. Was würde eine Frau tun in einer Gesellschaft dieser Zeit, kann man natürlich auch aufs Heute übertragen, die davon komplett befreit ist. Und es ist ja eine große Geschichte. Es ist ein Bildungsroman, kann man sagen, auch ein erotischer Bildungsroman, den sie da durchlebt. Und am Ende gewinnt sie. Am Ende ist sie glücklich und kann sich ihren Mann selber aussuchen und ihr Modell selber aussuchen und hat alle Männer, die sie irgendwie einhegen wollen, eigentlich besiegt. Und ich finde das gut. Also deswegen finde ich es auch einen guten Film, weil es war mal überfällig, diese Art feministischen Frankenstein zu erzählen und eine Frau all das erleben zu lassen. Ich finde es doch sehr, sehr deutlich.
Subversiv in dem Sinne, dass es eine Trope, eine antifeministische oder eine sexistische Trope der Literatur und der Filme dekonstruiert und dann für seine Zwecke ausnutzt, nämlich die Truppe der gemachten oder gestalteten Frau, die von dem Mann erst erschaffen wird und dann veredelt werden muss, aber erst durch die genialistisch-männliche Unterschrift zur Frau wird, die die Gesellschaft von der Frau erwartet, die sie zu sein hat. Also angefangen Pygmalion und Galatea, der alte Mythos, der Bildhauer, der sich die perfekte Frau hinzimmert und sich dann von Venus wünscht, dass sie sie zum Leben erweckt. Und dann hat er sie eben als Partnerin. Aber im Grunde genommen ist sie einfach nur eine Verlängerung. Und in der modernen Erzählung haben wir eben Pretty Woman, also die Sexworkerin, die dann Eliza Doolittle-mäßig zur Frau der Gesellschaft, der hohen Gesellschaft gemacht wird, aber eben nur mit Hilfe des Mannes. Und was Poor Things natürlich macht, ist, du hast auch gerade Frankenstein erwähnt als Referenz, ist genau diese wirklich sehr, sehr alte und sehr häufig anzufindende Erzählung aufzubrechen und nur in den Zweck der Frauwerdung und dann nicht mal Frauwerdung, sondern Menschwerdung oder Erwachsenwerdung der Protagonistin zu stellen, die dann komplette Agency hat über ihren Körper und komplette Autonomie und Souveränität über ihre Lust, ihre Interessen, ihre Richtung. Und deswegen bezieht sich das subversiv auf den für mich doch interessanten Trick oder den Hebel, uns eine anfangs wie ein trojanisches Pferd eine klassische Frankenstein-Erzählung anzubieten und dann aber natürlich, klar, also dass es offensichtlich ein Film ist, der auf in seinem Feminismus progressiv denkt ist und 100% auf der Seite der Protagonistin. Das ist das unbenommen. Aber das Subversive fand ich tatsächlich mit dem Appropriieren so einer ganz alten sexistischen Form und daraus dann einfach eine sehr auch lustige, interessante, visuell leichtherzige, ich weiß, also wilde, schöne Christopher Walken-Tanznummer zu machen.
Und was antwortest du, also da sind wir uns total einig, und was antwortest du jetzt den Leuten, die sagen, es ist antifeministisch, weil es wird wieder nur im Male Gaze eine junge, schöne Frau dargestellt, die sich durch die Gegend vögelt, damit Männer das dann gut finden im Kino?
Ich finde, das Male Gaze ist auch hier aufgebrochen worden oder ist in seiner Form auch selbstreflexiv, und auch da ist sie zu souverän und zu selbstbewusst mit ihrer in Anführungszeichen eigenen Inszenierung. Also es klingt so, als würde sie die vierte Wand durchbrechen, das macht sie nicht, aber der Filmschaffende ist sich natürlich dieses Male Gazes bewusst und überträgt aber dieses Selbstbewusstsein in die Heldin, in die Protagonistin, und dadurch wird das für mich ein sehr emanzipierter Umgang. Bei mir ist eher die Kritik angekommen, vor allem was einfach die Sexualisierung eines kindlichen Denkens angeht und die Angst oder die Unterstellung, dass das auch eine Form von verkappter Lolita-Erzählung ist. Also dass hier die Möglichkeit geschaffen wird von einem männlichen Regisseur, die Kindsfrau, also es ist ja ganz prototypisch eine Kindsfrau erstmal, eine Kindsfrau zu nutzen, eine Lolita-Erzählung, eine moderne Lolita-Erzählung anzubieten. Ich finde das ehrlich gesagt nicht, aber ich verstehe die Kritik. Deswegen hatte ich nämlich am Anfang dann so gezögert zu sagen, ich glaube, das ist ein total vollumfänglich feministischer Film, weil ich finde die Kritik absolut berechtigt, auch wenn ich sie nicht teile.
Ja, ich glaube, da muss man sich nicht entscheiden. Also entweder ist es legitim, diese, sagen wir mal, erotische Geschichte eines Experimentes, wenn man so will, einer Kindsfrau zu erzählen, weil sie sich befreit, weil es eine Geschichte der Emanzipation ist, weil die Männer zu keinem Zeitpunkt echte Kontrolle über sie haben. Soweit ich mich erinnere, gibt es keinen Zeitpunkt im Film, wo sie sich diesem System wirklich unterwirft. Sie probiert es aus und streift es dann ab. Oder es ist nicht legitim, weil auf der Ebene der Mittel doch mit den gleichen Mitteln gearbeitet wird wie bei Lolita. Mit der Erotik und der Anziehungskraft eines normschönen Frauenkörpers.
Das Nutzen der Mittel ist an sich ja erstmal nur dann ein Problem, wenn es dieselben Probleme reproduziert. Wenn es entweder ironisch oder eben dekonstruierend benutzt wird, dann geht das ja auf. Ich glaube, das geht in dem Film auch auf. Deswegen, und ich glaube, das ist auch die Qualität des Films, genau das zu unterwandern.
Wäre dann nicht auch, ist es die gleichgelagerte Kritik wie an Barbie? Dass man sagt, wenn ihr eine normschöne Plastikpuppe beziehungsweise ihre Hollywood-Schönheitsentsprechung dazu braucht, um Feminismus darzustellen, dann taugt der Feminismus nichts. Ganz grob zusammengefasst.
Du fragst, ob die Kritik dieselbe ist, oder du fragst, ob die Kritik genauso berechtigt ist?
Nee, ob das dieselbe ist.
Bei Poor Things kommt tatsächlich noch der Aspekt der Verbindung von Kind und Sexualität hinzu. Ich glaube, das ist noch ein weiterer Punkt, an den sich einfach viele stören. Also unabhängig davon, dass jetzt Male Gaze, Norm schöne Körper, Inszenierung, die Sexismus reproduziert, den er behauptet zu kritisieren, Das ist ein, also das ist sowieso ein Aspekt, natürlich auch im Grunde bei jedem feministisch angelegten Film, der von einem männlichen Regisseur gemacht wird. Und ich finde das auch eine valide Auseinandersetzung. Aber was mehr Kritik verursachte, war, glaube ich, diese Tabuebene dieser beiden Aspekte, die das kindliche Denken und die Sexualität zusammenzubringen, um eine Emanzipation zu erzielen. Aber es funktioniert. Aber dass es Leute irritiert, verstehe ich.
Und macht es einen Unterschied? Letzte Frage dazu. Dass der eine Film von einer Frau und der andere von einem Mann gemacht wurde?
Das ist eine sehr gute Frage, Friedemann. Also.
Wir können sie auch vertagen.
Ja, ich glaube, ich muss wirklich drüber nachdenken, ob es einen Unterschied macht. Macht es sicherlich, aber die Frage ist, was für einen und ob er relevant ist.
Gut, dann cliffhangern wir hier für unsere kleine Kilo-Kolumne. Sie, glaube ich, ist schon über der Zeit. Beschließen diese, wie soll ich sagen, recht geschlechtliche, vielleicht auch ein bisschen verwirrend anzuhörende, aber uns wichtige Folge, weil wir ja vergangene Woche auch darüber gesprochen haben, dass ein wichtiges Mittel gegen die AfD oder im Umgang mit der AfD ist die Differenzierung. Und heute haben wir versucht, so ein bisschen zu differenzieren, warum Leute auf diesen Abweg geraten. Nächste Woche werden wir endlich ein Versäumnis aufholen. Nämlich, wir werden über den Krieg in Gaza sprechen und über Israel und Palästina und alles, was damit zusammenhängt und was passiert ist in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal damit eingehender befasst haben. Wir wollten das nur gut vorbereiten und auch jemanden finden, der mit uns darüber spricht, wie wir es schon mal getan haben. Deswegen bitten wir zu entschuldigen, dass es ein bisschen gedauert hat. Es bedeutet natürlich nicht, dass wir uns davon abgewendet hätten, es uns nicht interessieren würde. Ganz im Gegenteil. Aber wir wollen da kompetent sein. Deswegen nächste Woche wird es eine Episode dazu geben. Das können wir jetzt schon mal ankündigen. Und ansonsten wünschen wir erstmal ein schönes Wochenende, oder?
Absolut. Passt aufeinander auf und wir hören uns Ende nächster Woche. Bis dann.
Hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!